Hey, schön, dass du da bist. Aber mal ganz unter uns. Die neuesten Folgen gibt's bei Podimo immer schon eine Woche früher. Tu dir doch selbst den Gefallen und hol dir die Podimo-App. Dort hörst du alles komplett werbefrei, kannst die Folgen als Video schauen und bekommst jede Woche eine exklusive Zusatzfolge obendrauf. Probiere Podimo ganz einfach einmal aus. Den Link dazu findest du direkt hier in den Shownotes. Was hat er denn verkackt?
Mein Vater hat eine Erkrankung gehabt, also eine Herzerkrankung gehabt, und er hat immer gesagt, dass die Familie ihm das Allerwichtigste ist, und er hat trotzdem nicht aufgehört zu trinken. Und er hat das.
Das heißt, er hat ein Alkoholsuchtproblem.
Genau, also er sagt nein, weil es ist ja nur Bier. Das in Kombination als Kind mit durchzubegleiten und infolge dieses Lebensstils immer wieder ins Krankenhaus zu müssen und immer wieder sich verabschieden zu müssen, ist eine Verantwortung, die er hätte tragen müssen, sich Hilfe zu holen.
Herzlich willkommen bei Tickets trifft. Es ist wieder Dienstag und ich habe jemanden hier sitzen, von der ich schon länger gehört habe, weil sie mal ihr Buch zugeschickt hat. Und mir ist ganz heiß gerade eingefallen, dass ich entgegen des Insta-Codes keine Werbung für dieses Buch gemacht habe. Hallo Saskia Michalski.
Hallo.
Wie geht's?
Mir geht's sehr gut, es ist sehr heiß. Aber
es tut mir so leid, es ist unfassbar heiß.
Ja, aber es ist egal. Wir sitzen in einem trotzdem warmen Zimmer und können uns unterhalten. Und es ist auch überhaupt gar nicht schlimm, dass du keine Werbung für mein Buch gemacht hast.
Doch, ist schon ein bisschen unangenehm.
Mir ist das auch schon passiert.
Ich hole das nach.
Es ist alles gut.
Es passiert mir die ganze Zeit. Du kriegst ja wahrscheinlich auch alle Längen Bücher zugeschickt. Ja. Man kann ja nicht für jedes Buch Werbung machen, aber für das wollte ich eigentlich Werbung machen.
Ja. Das ist sehr nett. Ich verstehe das und ich glaube, dadurch ist die Empathie auch höher, weil ich kenne das. Ich kenne auch die Scham, wenn es dann ist, oh, ja, habe ich vergessen.
Wie geht's?
Ja, sehr gut. Also mir ist ein bisschen eine turbulente Zeit jetzt für mich gewesen, weil ich gerade umziehe und viel unterwegs bin. Das heißt, ich lebe irgendwie halb auf einer Baustelle und halb in einem Zug und noch halb jetzt hier in diesem Zimmer. Also es ist schön und anstrengend. Und wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich war heute Morgen beim Sport. Ah. Ich bin ganz wach.
Ganz wach?
Ja. Das ist schön. Abgesehen von dieser Hitze in diesem Zimmer geht's mir gut. Wir haben immer so einen Ort, den wir erfragen. Und du hast einen ganz besonderen Ort, glaube ich, angegeben. Und ich würde jetzt das Interview mal damit direkt beginnen. Wir haben das versucht, so ein bisschen zu umschreiben, deinen Ort.
Mhm.
Und das lese ich dir jetzt vor. Und dann kannst du mir danach sagen, was du davon hältst.
Okay.
Findest du gut?
Ja, finde ich gut.
Okay, dann machen wir das so. Wir gehen in ein Kinderzimmer in Hamburg. Ein Raum, der auf den ersten Blick nach absoluter Jugendnostalgie aussieht. An den Wänden hängen bunte Poster von Bands und Teenie-Idolen. In der Ecke liegen noch ein paar vergessene Kuscheltiere und Spielzeuge herum. Und auf dem Schreibtisch liegt, direkt neben den aufgeschlagenen Schulheften, eine zerfledderte Bravo. Eigentlich sollte das ein Ort für unbeschwerte Kindheitsträume sein. Doch für meinen heutigen Gast wurde dieses Zimmer zur Keimzelle eines leisen, aber lebensverändernden Widerstands. Genau hier, zwischen Hausaufgaben und Postern, leistete Saskia einen radikalen Schwur für die Zukunft. Niemals werde ich eine Beziehung führen, in der man sich gegenseitig verliert. Niemals trage ich den Mental Load alleine. Ein Versprechen an sich selbst, das rückblickend das gesamte Fundament für Saskias heutige Identität und den aktivistischen Kampf gegen patriarchale Strukturen legte.
Oha. Ja, da habt ihr ja auch den Kern des Millennialtums getroffen, dass da eine Bravo rumliegt. Das liebe ich ja auch ganz toll. Ja, diesen
Gibt's die eigentlich noch?
Die Bravo?
Ja.
Ja, die gibt's noch. Okay. Aber sie ist anders strukturiert als früher. Es gab ja früher noch diese Love-Stories, auch mit diesen Sprechblasen und so. Total toll. die gibt's, glaube ich, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, nicht mehr. Aber ich habe mich auch nicht mehr so viel damit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen.
Wenn es sie noch gibt, wahrscheinlich ein bisschen anders erzählen. Ne?
Genau.
Das war ja immer der coole Junge, schnappt sich das hübsche Mädchen. Oder? Das war auch eigentlich immer die Story.
Genau, und dann wird sich gestritten, weil vielleicht steht ja die Freundin auch auf ihn. Und dann schreiten sich noch die besten Freundinnen.
Alle um ihn.
Aber. Alle um ihn, genau. Ja. Und er ist am Ende natürlich ein bisschen überfordert und muss sich dann entscheiden.
Der Arme.
Genau.
Ja.
Definitiv. Ja, aber das Bild habt ihr schön umschrieben und auch so, würde ich sagen, relativ treffend.
Erzähl mal, da kommen ja bei mir sofort ganz viele Fragen auf.
Ja.
Wenn du heute in dein Kinderzimmer zurückkehren würdest, was hättest du dann für ein Gefühl?
Ich hätte ein Gefühl von irgendwie schöner Nostalgie, weil ich mich zu Hause trotzdem auch immer sehr sicher gefühlt habe und in Gleichzeitigkeit von sehr viel Verantwortung.
Für was?
Verantwortung dafür, den sehnlichen Wunsch zu haben, dass meine Eltern sich näher kommen und sich wieder lieben lernen, im Ausdruck lieben lernen. Weil ich so eine ganz tolle Verantwortung dafür hatte. Ich bin irgendwie die Erstgeborene und hatte einen kleinen Bruder und da waren meine Eltern und ich hatte so diese Verantwortung, dass alle das Beste aus ihrem Leben rausholen sollen.
Du als Kind hattest diese Verantwortung?
Ja, also ich habe sie mir zugeschrieben, weil ich oft das Gefühl hatte, für das Glück meiner Familie verantwortlich zu sein.
Warum?
Weil ich irgendwie als Kind schon so sehr viele Fragen gestellt habe und habe mich nicht so leicht verarschen lassen. Also ich glaube, wenn man mir so gesagt hat, ach, ist alles gut und macht nichts und sich dann irgendwie eine Träne weggewischt hat oder so, dann war ich so, ich glaube euch nicht, was ist hier genau los? Und ich war dieses Kind, dieses typische Kind, was immer unter den Teppich gucken wollte und gesagt hat, was kehrt ihr hier eigentlich alle unter den Teppich? Mich könnt ihr nicht verarschen.
Und was wurde unter den Teppich gekehrt?
Es wurde unter den Teppich gekehrt, sich zu fragen, wie bin ich denn überhaupt glücklich und was macht mich denn überhaupt aus oder bin ich finanziell einfach abhängig? Also ich glaube, meine Eltern haben so eine typische Beziehung geführt von meine Mama war zu Hause, mein Vater war arbeiten, dadurch war sie irgendwie finanziell abhängig von ihm, er war irgendwie nie so wirklich da, hat aber das Geld nach Hause gebracht in Anführungsstrichen, war aber dafür emotional abwesend und meine Mama hat so durch uns Kinder gelebt. Und dadurch hat, also unsere Hobbys waren ihre Hobbys, unsere Aufgaben waren das, wo sie aufgeblüht ist. Und dadurch hatte ich einfach das Gefühl, dass ich erstens das Leben meiner Mutter füllen muss, weil sie lebt ja durch uns und durch mich. Dann muss ich auf meinen kleinen Bruder aufpassen, weil ich bin ja in Anführungsstrichen die Große. Und meinem Vater würde ich ganz gerne erklären, dass es nicht nur damit getan ist, zur Arbeit zu gehen, sondern vielleicht auch zu Veranstaltungen zu kommen, die mir wichtig sind und nicht nur zu denen, womit er was anfangen kann, aka Fußball.
Mhm.
So, und deswegen habe ich mir diese Verantwortung zugeschrieben in, glaube ich, so einer Hoffnung. Eine Hoffnung, dass ich die verändern kann. Dass ich sie zu einer Veränderung in ihrer Beziehung oder auch Veränderung im Verhalten uns gegenüber verändern kann.
Wie alt warst du da, wenn du da jetzt so zurückdenkst? Wie alt bist du da?
7, 8.
Das ist ja schon viel für so ein kleines Kind.
Voll. Ich war einfach neugierig auch, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Also ich hatte so ein, ich weiß noch ganz genau, ich dachte halt, alle Eltern sind so, dass sie einfach nebeneinander herleben. Dass man sagt, hallo, wie war dein Tag? Gut, deiner. Was gibt's zu essen? Essen, gute Nacht, tschüss. Ich fand das schrecklich, weil ich hatte meine Großeltern als Nebenvorbild, die nach keine Ahnung wie vielen Ehejahren so verliebt waren, wie man sich das nur vorstellen kann.
Mhm.
Und ich immer dachte, warum ist das bei meinen Eltern nicht so? Also ist das hier eine Zweckgemeinschaft? Und das war dadurch so ein tiefes Gefühl von, meine Eltern haben sich nicht lieb.
Ehrlich gesagt, wenn ich dir so zuhöre, würde ich sagen, dass bewegt sich leider im Rahmen der Normalität der westdeutschen Kleinfamilie, so in der Generation unserer Eltern, oder? Du bist nicht viel jünger als ich, glaube ich. Was hat dich aber dazu bewogen, dich dann so stark davon abzugrenzen? Also ich glaube, dieses Abgrenzungsgefühl kennen viele, die in solchen Elternhäusern groß geworden sind, wo körperliche, emotionale Nähe einfach nicht präsent war.
Mhm.
Hast du das besonders stark mitbekommen, weil du so sensibel bist?
Ich würde sagen, ja. Also ich habe jetzt auch, ich habe mich immer gefragt, ob ich einfach zu sensibel bin oder warum ich das alles so mitbekomme. Mittlerweile weiß ich auch, dass so die ein oder andere Diagnose bei mir vorliegt, wo ich so mit so Mustererkennung nicht so gut loslassen kann, wenn ich die sehe. Und also auch eine Neurodivergenz und ich irgendwie, mir kam das so wie ein Schauspiel. Ich dachte so, warum Schauspieler denn alle? Ihr habt euch doch eben gerade noch beschwert.
Worüber denn?
Beschweren sich sozusagen, ja, und nie fragt er nach, du kennst ihn doch, den Vater,
deine
sozusagen
Mutter,
meine Mutter.
Und mein, gegenüber über deinen Vater.
Genau. Oder, und mein Vater beschwert sich die ganze Zeit über die Arbeit und sagt, er hat für nichts Zeit. Und dann sitzen sie eine Stunde später am Tisch und tun so, als wäre nichts gewesen. Das hat mich total verwirrt, da habe ich nachgefragt. Gesagt, also ich dachte, ihr seid genervt. Also was machen wir denn jetzt damit? Und dadurch habe ich irgendwie so ganz schnell so die Rolle eigentlich einer therapeutischen Person eingenommen in dieser Familie. Warum, und das muss man wirklich verstehen, ich habe nicht verstanden, warum diese erwachsenen Menschen ein Schauspiel spielen. Ich habe es nicht begriffen. Warum redest du mit mir, aber nicht mit meinem Vater? Und ich glaube, solange man mir nicht Antworten geben konnte, die für mich irgendwie Sinn ergeben haben, habe ich für mich einfach gemerkt, das möchte ich so nicht.
Und wie sind deine Eltern damit umgegangen, dass du dann so nervig warst? Also so wie ich das aus eigener Erfahrung und vielleicht auch aus dem Umfeld kenne, Kinder werden ja dann eher klein gehalten.
Ja.
Genau. Ständig so Fragen.
Ja, total. Ich muss sagen, ich glaube, für mich war es so von mütterlicherseits, dass sie sehr gut fand, dass ich eine eigene Meinung hatte. Meine Mama ist so sehr, sehr selbstbewusst und war auch immer so, ich finde gut, dass du nachfragst, finde gut, dass du dir nicht alles sagen lässt und so. Mein Vater ist eher Kandidat von, ich sag mal eben, ich bin ganz stolz auf dich und du machst das alles ganz, ganz toll und ich hab dich ganz, ganz, ganz doll lieb. Und dann passt das schon wieder. Und wenn ich dann aber frage, auf was bist du dann stolz, kann er mir keine Antwort geben.
Ist das heute anders?
Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich habe jetzt meine Eltern haben sich geschieden vor 4 Jahren. Und da war ich halt gezwungen, irgendwie eine neue Verbindung zu ihm aufzubauen. Und das hat nicht so gut funktioniert, weil ich dafür ein paar Voraussetzungen hatte, die ich brauchte von ihm, zu sagen so, okay, jetzt verbindet uns nicht mehr Mama, so nach dem Motto, ich erzähle alles Mama und Mama erzählt dir alles, sondern wir müssen es jetzt zu zweit irgendwie neu hinbekommen. Und dafür brauche ich, dass wir uns zusammen Dinge angucken, die in der Vergangenheit passiert sind und dass wir die zusammen aufarbeiten, und zwar auch du. Und er ist eher der Typus von, wir müssen positiv in die Zukunft gucken. Und ich bin so, nee, du vermeidest. Wir müssen uns das angucken, damit wir es reparieren können, damit wir in die Zukunft gucken können. Und da ist dieses Self-Awareness einfach nicht da. Und das war für mich eine Konsequenz zu sagen, da möchte ich das so nicht.
Weil
ich, ja. Weil ich möchte nicht für immer in der Hoffnung leben, dass er es versteht. Es ist völlig okay, wenn er Sachen verkackt hat. Es ist völlig okay, wenn er Dinge falsch gemacht hat. Aber wir müssen da zusammen drauf gucken. Es geht nicht zu sagen, 25 Jahre schaufeln wir unterm Teppich und jetzt gucken wir mal positiv in die Zukunft. Und diese Wunden, die entstanden sind, werden nicht geheilt. So, das ist auch irgendwie seine Verantwortung als erwachsener Mann.
Was hat er denn verkackt?
Loyalitätsthemen. Definitiv. Also ich würde es jetzt nicht im Detail nennen, aber ich sag mal, er hat oft gesagt, dass er stolz auf mich ist und dass er für mich da ist und dass er Dinge für mich tut, die er nicht eingehalten hat, weil seine Kumpels ihm, glaube ich, wichtiger waren und auch das Ansehen seiner Kumpels ihm wichtiger war. Und was auch noch ein wichtiger Faktor ist, und das muss ich einfach ehrlich sagen, mein Vater hat eine Erkrankung gehabt, also eine Herzerkrankung gehabt. Und ich musste schon sehr, sehr früh in meinen jungen Jahren mich sehr oft von ihm verabschieden, weil ich nicht wusste, ob er es schafft. Und er hat immer gesagt, dass die Familie ihm das Aller, Allerwichtigste ist. Und er hat trotzdem nicht aufgehört zu trinken. Und er hat das.
Das heißt, er hat ein Alkoholsuchtproblem.
Genau, also er sagt nein, weil es ist ja nur Bier. Und es sind ja nur 5 Halbe am Abend. Oder 4 Halbe am Abend.
Jeden Abend.
Ja, also die Feierabend, es ist halt kein Feierabendbier, sondern es sind Feierabendbiere. Und das in Kombination als Kind mit durchzubegleiten und infolge dieses Lebensstils immer wieder ins Krankenhaus zu müssen und immer wieder sich verabschieden zu müssen, ist eine Verantwortung, die er hätte tragen müssen, sich Hilfe zu holen. Und bis heute ist es so, dass ich einfach sehr, sehr lange, also wirklich, also das darf man sich auch nicht irgendwie runterspielen, also 20 Jahre lang habe ich gebraucht, um das Muster abzulegen, Männer retten zu wollen in meinen Beziehungen. Und das kommt daher. Und ich deswegen habe ich gebraucht von ihm, dass er sich das mit mir anguckt und einfach nur sagt, weißt du was, ich habe eine Krankheit gehabt, ich bin deswegen in ein Loch gefallen, ich habe versucht, mich zu betäuben, ich konnte deswegen nicht da sein und es tut mir von Herzen leid.
Das sagt er nicht.
Nein, er sagt, ich hab kein Problem und es war halt schwer, so ist das manchmal und wir müssen positiv in die Zukunft gucken. Und ich glaube, das wäre alles gewesen, was es gebraucht hätte, dass es wirklich versteht. Und
mal angenommen, der hört das jetzt hier und ruft dich an. Gibt es da noch einen Weg zurück oder nicht?
Ich glaube, also vielleicht, wenn das verstehen würde, aber ich bekomme einfach immer dieselbe Geburtstagskarte, wo immer das Gleiche drinsteht. Der checkt halt gar nicht, dass er was falsch gemacht hat. Es ist halt so dieses Typische von, ich weiß ja gar nicht, was die alle haben.
Beschreib mal dein Gefühl als kleines Kind, wenn dein Vater getrunken hat.
Ich sag dir ehrlich, ich dachte, das ist normal. Ich habe erst in meinen 20ern überhaupt erkannt, dass das ein Alkoholproblem war. Ich dachte, das ist wirklich normal, als Kind auf dem Sofa zu sitzen mit Mama und wir gucken was im Fernsehen und wir haben uns darüber unterhalten, ob er jetzt das Schlüsselloch trifft heute oder nicht.
Nochmal?
Mama und ich saßen auf dem Sofa.
Nach Hause kommen?
Ja, genau, weil er war dann irgendwie bei der Arbeit und dann war er danach noch schwimmen mit seinen Kumpels und dann gab es nach dem Schwimmen, nach dem Sport, gab es dann natürlich noch Bier und dann war so dieser Guess, wie lange braucht er heute, um das Schlüsselloch zu finden in der Haustür? Und dann auch, ich dachte, das machen die Männer so, die haben halt Feierabendbier, ist ja normal, der trinkt ja keinen Schnaps. Es war immer so diese Idee von, ein Mann mit Alkoholproblem ist der, der in einem Tanktop und einer Wodkaflasche auf dem Sofa einschläft. Aber es war halt dieser alltagshochfunktionale Alkoholismus, den du niemals angesehen hättest. Und deswegen kann ich gar nicht beschreiben, wie ich mich gefühlt habe, weil ich dachte, das ist normal.
Aber war es bedrohlich für dich?
Es war beschämend.
Vor FreundInnen?
Ja, natürlich. Also man muss sich vorstellen, so keine Ahnung, ich hatte meinen allerersten Freund zu Hause und er versucht sich mit allem, was er hat, irgendwie zusammenzureißen, einen geraden Satz rauszubringen, als er dann da stand. Und das habe ich natürlich gemerkt, ne? Oder wenn irgendwie, ja, das war einfach eine krasse Kompensierung und da muss ich auch sagen, so gesellschaftlich von, es ist mein Guess, es ist nicht diagnostiziert, aber ich bin einfach sehr sicher, dass er durch diese Herzerkrankung und Depression irgendwie hatte und versucht hat, das damit zu betäuben und zu entfliehen und konnte einfach nicht mit uns darüber reden und ich habe mich sehr viel geschämt, sehr, 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 sehr viel geschämt und er war nicht bereit, das anzusehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, nicht zu verstehen, was das heißt, das 20 Jahre aufräumen zu müssen, nie die Verantwortung ablegen zu können. Ich fühle mich überverantwortlich für fast jeden Menschen auf dieser Welt, selbst Fremde. Und das kommt einfach durch dieses immer aufpassen müssen auf alle Gefühl.
Mhm. Zu deiner Mutter hast du aber noch Kontakt?
Ja, genau. Sie hat das irgendwie anders gelöst. Also sie hat sogar auch im Podcast tatsächlich sich mit mir hingesetzt und hat einfach sämtliche Themen aus Kindheit und Jugend mit mir aufgerollt und aufgeräumt. Und es war super krass. Also sie hat sich wirklich da hingesetzt, hat gesagt, das und das und das würde ich niemals wieder machen. Das war der und der und der Grund, ist gar keine Rechtfertigung, aber ich würde es jetzt einfach anders machen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, sie hat es auch anders gemacht. Und das ist, was bei mir irgendwie zählt und was heilt, ist gar nicht so eine Perfektion, sondern sozusagen so, hey, ich habe es verkackt, lass es mal reparieren, was können wir machen, wie wollen wir damit umgehen? Und
ist es für dich damit geheilt?
Geheilt nicht, aber es gibt überhaupt die Chance, dass was heilen kann. Also ich finde ja so eine Beziehung und egal, ob es jetzt Friends sind oder Familie oder eine Partnerschaft, ist ja nicht gut, weil es keinen Streit gibt, sondern es geht ja um die Fähigkeit, etwas zu reparieren. Und dafür braucht es ja überhaupt diese Bereitschaft, sich hinzusetzen und zu sagen, ich schäme mich und ich habe Schuld, weil ich habe es verkackt.
Warum brauchst du das, um zu heilen?
zu heilen nicht, sondern reparieren.
Gemeinsam zu reparieren.
Genau, es gemeinsam zu reparieren. Ich glaube, zu heilen ist ja letztendlich auch so ein Ding von, dass Wunden, die da entstanden sind, die sind nie ganz weg. Ich habe einfach nur gelernt, mit ihnen gut umzugehen. Also das ist einfach, jetzt mittlerweile ist das so, da kommt so ein Überverantwortungsgefühl und ich denke mir so, ach ja, ich weiß, woher das kommt. Nein, nein, und ich kann damit gut umgehen. Aber das tut nicht mehr, es tut nicht mehr so weh, es ist irgendwie normal für mich geworden und okay. Aber dieses Reparieren, das kann halt nicht stattfinden, wenn die eine Person da sitzt und sagt, ja, ist halt dumm gelaufen.
Fühlst du dich dann alleingelassen von deinem Vater? Mit deinem Schmerz?
Ich fühle mich so... Alleingelassen fühle ich mich nicht. Ich fühle mich für doof verkauft. Weil ich zu 100% weiß, dass er ja weiß, dass ich die Wahrheit sage. Ich glaube, das ist so dieses...
Aber es war halt nicht so... Er hat eine andere Wahrheit, ne?
Das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Ich glaube, er vermeidet sie. Ich bin sehr, sehr sicher, dass... also mein Papa ist ein doller People-Pleaser, deswegen ist das so auch in anderen so für mich so eine ganz große Red Flag geworden. Weil ich... Der weiß nicht, wie er sich dem unangenehmen Gefühl aussetzen soll, jemanden zu verletzen. Und versteht gar nicht, dass er durch die Vermeidung mich verletzt. Und deswegen weiß ich, das ist eine Scham, die da in ihm wuchert, dass er ganz schnell sagt, ah nee, da gucke ich lieber nicht hin. Da gucke ich lieber nicht hin, das mache ich jetzt schon hier 60 Jahre nicht. Und wenn ich das einmal aufmache, dann müsste ich ja mir eingestehen, das.
Kannst du es auch verstehen?
Bedingt.
Das ist ein Riesenschmerz, der dann auf ihn warten würde.
Ja. Genau, aber er hat ja diesen Riesenschmerz vielen, vielen anderen Menschen beschert. Und vor allem in einem erwachsenen Körper. Also wenn ich als Kind überhaupt noch keine neuronalen Strukturen habe, dass ich in irgendeiner Art und Weise Entscheidungen treffen sollte, die für Erwachsene bestimmt sind, weil es Erwachsene nicht können, dann muss ich ganz klar meine Verantwortung hinterfragen. Mhm. Und das ist einfach etwas, und wenn ich es nicht geschafft habe zu dem Zeitpunkt, muss ich wenigstens in der Lage sein, danach zu sagen, hey, ich war nicht in der Lage und es tut mir leid, ich habe es verstanden. Das kann ich ja auch. Das ist so ein bisschen der Punkt, weil ich bin jetzt 33 Jahre alt und dadurch denke ich mir so, ich bin ja auch erwachsen. Wir sind ja beide erwachsen.
Er sieht in dir halt noch das Kind.
Wir schaffen das jetzt doch, oder nicht? Also wenn ich sage, das und das und das habe ich jetzt verkackt, kann nicht sein, dass du das nicht schaffst. Und da denke ich mir so, wie weit ist ein Mensch bereit, sich selbst zu begegnen? Deswegen weiß ich, es hat absolut nichts mit mir zu tun.
Vermisst du ihn denn? Was, wenn er jetzt morgen stirbt?
Dann bin ich traurig um die Erinnerung, die ich mit ihm habe. Aber ich habe mit ihm nicht diese gemeinsamen Erlebnisse, die ich mir gewünscht hätte für eine tiefe Verbindung. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe 20 Jahre lang Leistungstanz gemacht. Meine Mama war auf jedem Turnier. Meine Großeltern waren auf jedem Turnier. Ich habe mit meinem Bruder zusammen getanzt. Er war auf einer Meisterschaft.
Warum?
Weil er gesagt hat, er kann mit der Musik nichts anfangen. Er war bei jedem Fußballspiel meines Bruders. Ne? Also das sind so Dinge, ja. Und da kann ich auch, da habe ich kein, ich glaube, das ist so krass, weil ich habe da kein Verständnis für. Also wenn meine, selbst in meiner Beziehung jetzt, wenn meine Beziehungsperson Hobbyhorsing machen will und sich dabei ein Ringelkleid anziehen will, dann kaufe ich die Pferdeäpfel dazu. Mhm. Es ist völlig scheißegal, wie ich das finde. Ich finde es geil, weil es freut meine Beziehungsperson. Deswegen ist es, glaube ich, ein Wertekonflikt, den ich mit ihm habe. Weil ich habe mit ihm nichts gemeinsam. Ich sehe die Dinge so signifikant anders als er, dass das einfach schwierig ist, mit ihm da zusammenzukommen. Und nur weil es jetzt Blut ist, denke ich jetzt nicht, oh Mann, jetzt muss ich mir hier ein Thema aus dem Kreuz leiern.
Deine Eltern sind geschieden, deine Mutter hat sich mit um die 40 als Late Bloomer, als lesbisch geoutet.
Genau, mit Ü50. Ist aber nicht schlimm.
Entschuldigung. Hat das deine Sicht auf die Beziehung deiner Eltern geändert im Nachhinein oder nicht?
Tatsächlich habe ich also nein, hat es nicht. Es hat die Sicht darauf nicht verändert. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass sie sich getrennt haben. Weil,
wirklich gefreut?
Ja. Es war ganz schlimm. Also gleichzeitig, ne, war es auch ganz, ganz schlimm, weil in meiner Familie war das immer so dieses, ah, wir sind noch alle verheiratet, noch keiner ist geschieden, ne, das wurde immer ganz hoch, ja, 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 wir haben es geschafft. Und da wurde halt gar nicht irgendwie beleuchtet, dass funktionale Beziehungen ja nichts mit Länge zu tun haben, sondern halt eher mit dem Inhalt der Beziehung.
Ja.
So, und dann war ich eher so, oh mein Gott, sie haben es geschafft, weil ich bin der ganz dann Überzeugung, hätten sie sich früher getrennt, wäre das zwar schmerzhaft gewesen, aber ich hätte zwei glückliche Elternteile gehabt. So hatte ich zwei Elternteile, die sich nichts mehr zu sagen haben und die nichts mehr gemein haben. Und als meine Mama dann gesagt hat, nie wieder ein Mann, und ich habe irgendwie, ich entdecke das für mich und ich möchte eine Frau an meiner Seite, weil ich eine kennengelernt habe, war ich so, oh mein Gott, meine Mama lebt. Die unternimmt ganz viel, die liebt ihr Leben wieder. Und mein Papa hat auch eine Partnerin, eine neue. Und auch wenn ich davon nicht viel weiß, denke ich mir halt auch so, ja gut, und der hat jetzt halt das Leben und findet das halt geil. So ein Glück, weil die waren null kompatibel. Das war so dieses Typische, man kommt früher zusammen in den 90ern, man zieht zusammen, man kriegt Kinder, man heiratet sehr, sehr früh und eigentlich haben wir nicht wirklich was gemeinsam. Und dann ist man halt aber irgendwie zusammen und sagt, wegen der Kinder. Dann denke ich so, lol.
Weil, vielen Dank.
Ja, weil wir kriegen das ja alles mit. Also das ist ja unser Vorbild sozusagen. Deswegen war ich froh.
Vorbild, waren deine Eltern ein Vorbild, als du dann eine monogame Ehe geführt hast?
Nee, meine Großeltern. Meine Großeltern sind so das binäre Gegenteil dazu, was auch sehr verwirrend ist als Kind, weil es so eine Ambivalenz ist. Was ist denn jetzt nun die Liebe? Was ist denn jetzt nun mein Vorbild? Und die sind so, ja, jetzt über 60 Jahre verheiratet und warten immer noch aufeinander jeden Morgen, um sich das Obst zu schneiden beim Frühstück und halten Händchen und lieben sich und erzählen immer, wie toll sie sich finden. Also die sind wie ein junges, frisch verliebtes Paar und sind vor allem sehr loyal einander gegenüber. Und das hat mich immer beeindruckt und das hat mich auch sehr geprägt, weil ich auch ein sehr nahes Verhältnis zu denen habe. Und das war so mein Vorbild, weil ich halt wusste, okay, die können das halt schaffen und die schaffen das und zwar nicht, indem sie nicht reden, sondern indem sie sich schätzen.
Was glaubst du, ist der Unterschied in der Ehe zwischen deinen Großeltern und deinen Eltern? Kann man das überhaupt lenken oder ist es einfach mangelnde Liebe? Passen die nicht zusammen oder ist es auch ein Satz?
Ich glaube, es ist ein Mischbild. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mein Opa ist so richtig doll obsessed mit meiner Oma und auch schon immer gewesen und immer hin und weg gewesen. Und meine Oma auch. Und deswegen sind sie so ganz doll bereit, Dinge gemeinsam schaffen zu wollen. Das hat bei meinen Eltern, glaube ich, gefehlt. Da waren eher die Kinder der Kleber und nicht, ich finde dich so toll. Irgendwann. Das ist ein großer Unterschied. Und ich muss auch sagen, Gemeinsamkeiten. Also Oma und Opa, die haben unglaublich viel auch gemeinsam. Ein ähnliches Wertesystem. Die haben irgendwie ähnliche Hobbys. Die haben schwere Zeiten gemeinsam durchlebt. Auch schwierige Entscheidungen gemeinsam getroffen. Und zum Beispiel auch mein Opa, muss man ganz klar sagen, mein Opa kocht, mein Opa bügelt, mein Opa wäscht. Das macht er schon immer. Das war bei meinen Eltern nicht der Fall. Da gibt es schon große, große Unterschiede.
Du bist heute geschieden.
Ja.
Woran lag's?
Es lag tatsächlich an sowohl einem Vertrauensthema, welches von Anfang an der Beziehung sich irgendwie so durchgezogen hat und sich nach 7 Jahren auch irgendwie immer noch aufgekommen ist.
Was meinst du damit?
Einfach, ja, ein Vertrauensbruch. Alle Menschen denken immer so, oh Gott, ich wurde betrogen, im physischen Sinne, aber das geht auch anders. Ne? Und auch nicht emotional im Sinne von Gefühle für andere Menschen, sind einfach Dinge, wegen Dingen gelogen, die irgendwie aus Selbstschutz passiert sind. wird da so aus persönlichen Gründen da die Person gerne schützen wollen und da nicht so ins Detail gehen, aber das ist definitiv, was so gewesen ist. Und auch, wir haben wie so eine Entwicklung gehabt in zwei Richtungen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns in Liebe miteinander entwickelt, aber aus der romantischen Liebe heraus.
Ist das nicht normal?
Ja, es hat sich aber irgendwie so, es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als hätten wir uns nichts mehr zu sagen. Im Sinne von, als hätten auch unsere, nicht nur unsere Bedürfnisse sich verändert oder Wünsche, sondern auch unsere Interessen und Dinge, für die wir uns begeistern. Und dadurch war das so eine Trennung von, lass das mal jetzt auch machen und wir sind aber okay und cool miteinander. Und das hat auch super funktioniert.
Echt?
Ja, wir haben uns, das ist ganz krass, wir haben uns die Hand auf Dinge gegeben, als wir uns getrennt haben, auch bezüglich der Ehe. Wir haben uns erst 2 Jahre später geschieden. Und es war alles, ist alles genauso geblieben. Wir haben nie was daran verändert. Alle Absprachen sind alle so eingetreten. Also es ist einfach so, ich wusste immer, ich kann mich, wenn dieser Mann etwas sagt, dann hält er das. Und er wusste auch, ich würde ihm nie irgendwas Böses tun. Und ich weiß auch, im Internet haben alle auf die große Schlammschlacht gewartet, das weiß ich noch. Und wir haben uns da ehrlich gesagt ein bisschen Witz drüber gemacht, weil es war überhaupt nicht, es war nicht irgendwie so, oh, wie kann ich dir jetzt auswischen oder so. Genau, die Trennung war schlimm, aber sie war nicht dreckig.
Würdest du nochmal heiraten?
Ja. Ich habe irgendwie keine Angst vorm Heiraten. Weil es ist so, die Frage ist, wieso, weshalb, warum heirate ich? Und solange ich irgendwie selber gestalten kann, was ich darunter verstehen möchte, ist es für mich okay. Ich möchte die Liebe zelebrieren. Wie das aussieht, würde ich dann gemeinsam entscheiden.
Aber monogame Ehe kommt für dich nicht mehr in Frage.
Also ich lebe tatsächlich gerade monogam.
Okay.
Und habe ja 6 Jahre aktiv poly gelebt. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den auch viele irgendwie missverstehen. So dieses, wenn ich einmal sage, ich bin das eine und das andere nicht. Und so funktioniert das nicht. Mhm. Sondern,
wie denn?
Naja, Beziehungskonzepte sind für mich etwas Bedürfnisorientiertes. Und wenn ich sage, also jetzt Beispiel, wenn ich sage, ich möchte für mein Nervensystem und weil ich mich gerade wohler damit fühle und weil meine Lebensumstände so dazu passen und meine Ziele monogam leben, heißt das ja nicht, dass das davor gelogen war. Mhm. Das heißt einfach nur, dass ich das gerade für mich so entscheide.
Mhm.
So wie Menschen sagen, ich möchte jetzt Single sein, da sagt ja auch keiner. Also, dass du in Beziehung warst, das war gelogen.
Mhm.
Und das ist so, so starr gedacht. Also, wenn wir irgendwie wollen, dass jeder Mensch sich für ein Beziehungsmodell entscheiden kann, ist es ja genau das. Zu jeder Zeit zu entscheiden, wie möchte ich meine Beziehung gestalten und eben nicht von etwas auszugehen und zu sagen, so ist das auf jeden Fall, weil es vorgegeben ist.
Also, es ist unabhängig von deiner Beziehungsperson, ob du monogam oder nicht monogam leben möchtest?
Ja, und auch von den Erfahrungen. Also man muss halt auch mal ganz klar sagen, 6 Jahre aktives Polyleben ist unglaublicher emotionaler Load.
Ja.
Man wird besser darin, keine Frage. Aber das ist etwas, wo Dinge hinten runterfallen. Egal, ob es jetzt Hobbys sind, die intensiv betrieben werden. Oder, also ich bin auch ein sehr hyperfokussierter Mensch. Ich mag dann auch in etwas sehr aufzugehen. Und wenn ich dann einen Job habe, mehrere Projekte habe, 2 Beziehungen habe und noch um mich selber kümmern will und noch ein Hobby habe und so weiter, dann ist das einfach viel. Und das ist auch mit viel emotionaler Arbeit verbunden, immer auf mehrere Bedürfnisse achten und so weiter. Und da kann das nach 6 Jahren auch sein, dass einfach mal sagt, oh toll, ich möchte einfach mal Raum haben für was Neues an was ich in mein Leben einlade, außer romantische Beziehungsgespräche zu führen. Das ist tatsächlich eigentlich gar nicht so wild. Und auch das ist ja so unglaublich verschieden, wie Menschen das ausleben. Also zum Beispiel, wenn man eine offene Beziehung hat, dann kann das zum Teil sein, dass das nicht so einen Rattenschwanz ins alltägliche Leben mitbringt wie in einem Polyleben. Weil wenn ich jetzt Beispiel eine offene Beziehung habe und ich gehe auf eine Party und ich knutsche da jetzt einmal rum zum Beispiel, dann komme ich nach Hause und dann ist es vielleicht auch erstmal mit Emotionen verbunden, aber es ist ja nichts im Alltag Integriertes. Mhm. Was ja durch eine polyamore Beziehung, wenn ich mehrere Beziehungen führe und mehreren Alltag habe und mehrere Verpflichtungen habe und Verflechtungen, ist es ja etwas, da kann ich nicht sagen, ja, jetzt gehe ich nach Hause und jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun.
Wie viele hattest du denn gleichzeitig? Ist das eine doofe Frage?
Wie viele hatte ich immer? Wie viele hatte ich zu Hause? Das ist jetzt nicht witzig.
Nee, wenn du sagst, Poly-Beziehung, das ist eine Beziehung zu mehreren Menschen gleichzeitig.
Also es gibt einen Begriff, der nennt sich polysaturated, das heißt, ab wann so die Kapazitätsgrenze voll ist. Und ich kann sagen, ich führe sehr gerne intensive Beziehungen, da war bei mir bei zwei immer Schluss. Okay. Also ich hatte jetzt gar nicht so die Kapazität zu sagen, ach, da sind so 3, 4, 5. Das schaffe ich.
Wie soll das auch gehen?
Ich glaube, das geht schon, wenn wir uns davon verabschieden, dass Beziehung immer geteilter Alltag sein muss. Ja. Also Beispiel, wenn ich eine Beziehungsperson jetzt gehabt hätte, die irgendwie in der Schweiz lebt und wir sehen uns alle 3 oder 4 Wochen für 2 Tage, dann wäre da, kann ich mir schon vorstellen, dass dafür mehr Kapazitäten da sind. Aber das heißt halt nicht, wir reden jeden Tag, wir FaceTime jeden Tag und so weiter und so weiter. Ja.
Kannst du dir vorstellen, jetzt dein Leben lang monogam zu leben?
Ich kann mir vorstellen, immer wieder daran zu arbeiten, dass es so bleibt. Ja.
Was bedeutet das für eine Arbeit von deiner Seite?
Es bedeutet vor allem, ehrlich zu mir selber zu sein und zu verstehen, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part, dass nur weil ein Bedürfnis sich verändert in einem Moment, es nicht direkt heißt, dass daraus gehandelt werden muss. Mhm. Also es ist so ein Learning von mir, zum Beispiel nur weil ich irgendwie irgendwo einen Crush habe, heißt das nicht, dass ich ganz dringend, dass ich jetzt wissen muss, oh, was steckt dahinter, weil oft ist es so, dass da nichts dahinter steckt. Also kann, aber es ist meistens wie ein Buschfeuer. Und ich glaube, wenn ich brauche viel diese Erfahrung zu sagen, was genau, die Arbeit ist zu sagen, was genau ist es gerade. Ist es eine Fantasie, ist es was mir fehlt oder ist es was ich wirklich ausleben will? Und ich kann definitiv sagen, ich hätte es mir niemals vorstellen können, wenn ich nicht durch mein polyamores Leben meine Queerness so hätte ausleben und entdecken dürfen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bereue nicht einen Tag meines Polyseins, weil ich hätte mich für immer gefragt, boah, da ist so viel in mir, dem ich keinen Raum geben kann, meine Queerness nicht auszuleben und Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, wäre ich jetzt noch an dem Punkt, nicht so viel Erfahrung gehabt zu haben, dann könnte ich das nicht für immer.
Wann war für dich der Zeitpunkt, in dem feststand, dass du nicht im binären Geschlechtersystem dich wiederfindest?
Oh, das ist total spannend. Krasse Frage. Der Zeitpunkt? In meiner Queerness gibt es keinen genauen Zeitpunkt. Es gibt nur Zeichen, die irgendwann sehr viel Sinn ergeben. Mhm. Das Erste, was mir so einfällt, ist, ich habe immer gesagt, ich bin ein Mädchen, weil man mir sagte, ich bin ein Mädchen. Ich habe immer mir Jungs ausgesucht, auf die ich stehe, weil alle haben sich Jungs ausgesucht, auf die sie stehen. Und gar nicht, weil ich es wirklich verstanden habe. Es war eher so ein, warum Jungs fangen die Mädchen? Verstehe ich nicht. Warte mal, die Mädchen sind da, man sagt mir, ich bin ein Mädchen, also gehe ich dahin. Mhm. Ich habe von Anfang an so ein Kindsverständnis gehabt von, ich bin ein Mensch. Und ich stehe hier. Warum bin ich jetzt ein Mädchen? Weil ich lange Haare habe. Ich verstehe es halt überhaupt nicht.
Das waren deine Gedanken als Kind?
Ja, ich wusste nicht so richtig, wo ich hingehöre. Mhm. Also ich habe nicht verstanden, warum das sein muss. Ich erinnere mich auch noch, in der Tanzbranche ist es ganz stark getrennt. Es gibt einmal die Frauenkategorie und die Jungskategorie und da tanzt man. Ich habe nie verstanden, wieso. Ich hab immer gesagt, aber wir tanzen doch alle.
Ja.
Warum? Und ich habe mich da nicht zugehörig und zugehörig gefühlt. Und ich muss sagen, so als es richtig schwierig wurde, war mit der Pubertät. Also so anfangen mit Brustwachstum.
Beschreibbar.
Ich habe sehr, sehr früh menstruiert, sehr, sehr früh irgendwie meine Brüste irgendwie angefangen haben zu wachsen. Und ich war so, dass ich am liebsten meinen Körper anhalten wollte. Ich hatte dieses Gefühl von, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht.
Gar nicht oder noch nicht?
Ich möchte das gerade nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum, das war, glaube ich, so mein erhellendster Punkt, ich habe nicht verstanden, warum meine Brüste nicht so sind wie mein Ohr. Also das ist ja ein Organ. Also ich war richtig so, meine Brüste sind ja ein Organ. Warum werden sie so anders behandelt als jetzt mein Ohr? Wieso darf ich hier nicht durch die Gegend laufen und einfach nackig sein? Also ich habe diese ganzen Regelungen überhaupt nicht verstanden. Ich weiß auch, meine Mama hat immer zu mir gesagt, Sassi, du kannst hier nicht nackt sein. Du kannst nicht einfach deine Sachen ausziehen. Und ich war immer, aber warum nicht? Wir haben doch alle Körper. Ich verstehe das nicht. Also ich habe diese ganzen gesellschaftlichen Einordnungen mir antrainiert tatsächlich und hab's, es hört sich, glaube ich, abstrakt an, wenn man das selber nicht so empfinden kann, aber ich habe so eine ganz hohe Geschlechtslosigkeit empfunden. Mein Leben lang schon. Und dann kann man natürlich sagen, okay, aber warum, also es ist ja so das Argument, was ich dann immer gerne bekomme, aber warum hast du dann lange Haare, warum magst du dann die Farbe rosa und wieso, also es ist ja sowas von schlecht. Das ist ja so, als wenn man einen Mann fragen würde, warum hast du lange Haare und eine Frau, warum hast du kurze Haare? Also das ist es ja gerade. Aber deswegen, ich glaube, wie man sich bezüglich des Geschlechts fühlt, ist ganz schwer in Worte zu fassen. Außer...
Ich finde, das ist richtig, also ich habe es verstanden. Also ja, nicht verstanden, aber ich kann es, glaube ich, jetzt anhand deiner Erläuterung zum ersten Mal nachvollziehen vielleicht.
Ja, ich habe zum Beispiel, man sieht das auch so, also ganz wichtig auch nicht, dass irgendwie Prinzessin das eine heißt und Bauarbeiter das andere, also Frau und Mann, aber so sind wir ja groß geworden und sozialisiert worden und also auch so auf Kinderfotos, so ich war zum Beispiel von Haribo der Gummibär, habe ich mich verkleidet, ich habe mich als Teletubby verkleidet, also ich war immer, ich habe das nicht verstanden, warum gibt es jetzt hier den Prinzen und die Prinzessin und Mutter, Vater, Kind? Ich verstehe das nicht. Und dann war es wirklich manchmal so wie angewurzelt, dass ich nicht wusste, wo ich so genau hin soll. Oder ich wollte den Mann spielen, weil dann kriege ich wenigstens den Kuss der Frau ab. Das war natürlich auch immer meine Idee dahinter. Wenn ich der Vater bin, dann kriege ich ja den Kuss der Mutter, weil dann ist man Mutter, Vater, Kind und man hat sich ja lieb. Und da habe ich halt auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass ich halt auch Mädchen mag. Ich dachte, das machen alle so.
Und hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen, als Kind schon?
Nein. Also als Kind ist es etwas, was mir überhaupt nicht bewusst war.
Ja.
Und auch in den 90ern, Anfang 2000er, da war das Bewusstsein überhaupt nicht da. Da war das höchste der Gefühle Lucy von den No Angels, die lesbisch ist. Ja. Und mehr gab es zu dem Thema nicht.
Ja.
Und ich glaube auch so, wenn es so eine Awareness gäbe wie heute, dann hätten meine Eltern auch so ein bisschen Dinge gemerkt. Mhm. Also die früher, das war so, hä, Sassi, ne, bist halt du, so, mach mal, geh mal, so. Oder auch, so, wenn ich jetzt irgendwie mit meiner besten Freundin sehr intim war, so, ach, das machen die Mädels, die gehen ja mal zusammen auf Klo und sind so miteinander. Und dadurch sind die Zeichen so verwischt. Und ich glaube, deswegen gibt es auch gerade bei den Millennials oder auch bei den etwas Älteren noch diese, in Anführungsstrichen, Late-Bloomer-Coming-Outs. Das heißt nicht, dass das Leben lang davor nicht so war. Es war nur weniger bewusst und sehr maskiert.
Mhm.
Weil die Begriffe und alles, das gab einfach keine Repräsentation dafür.
Apropos Begrifflichkeiten.
Ja.
Ich habe mich ja im Vorfeld dieser Aufnahme ein bisschen mit dir und deiner Geschichte auseinandergesetzt, insofern ich das die Möglichkeit dazu hatte. Dann steht da, Saskia ist non-binary und nutzt die Pronomen they, them. Und dann steht da weiter, Day arbeitet als erfolgreich Aktivistin. Und dann bin ich erstmal so, ich bin 41 und ich check's gar nicht. Und ich habe mich natürlich schon damit auseinandergesetzt. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht völlig ungebildet und uninformiert. Aber ich habe dann erstmal wahnsinnigen Schiss, was falsch zu sagen.
Ja.
Und du auf der Gegenseite dieses Tisches, bist du da nicht tierisch genervt von so Typen wie mir, die es immer noch nicht gerafft haben? Also ermüdet dich deine aktivistische Arbeit irgendwie auch? Oder?
Ich muss sagen, also ich spreche jetzt nur für mich und nicht für alle. Ist mir ganz wichtig. Ne? Ich finde, dass eigentlich genau dieses Gespräch mich nicht ermüdet, weil es für mich eine Brücke schlägt. Denn ich mache einen gewaltigen Unterschied zwischen Menschen, die sagen, ach ja, was bist du denn? Was denkst du dir da aus? Ich habe gar keinen Bock drauf, dir zuzuhören. Also so eine böswillige Ignoranz. Oder es einfach...
Das passiert ja.
Ja, ja, klar. Aber dieses es noch nicht hinbekommen, zeigt für mich ja auch immer den Weg auf. Also ich habe auch nicht von heute auf morgen alles gewusst. Und ich habe auch nicht von heute auf morgen sämtliche Strukturen verstanden. Ich glaube, der Punkt ist eher, dass es manchmal unkomplizierter ist, als man denkt, weil es letztendlich darum geht, dass wenn ich dir sage, hey, kannst du einfach meinen Namen sagen, wenn du einen Satz benutzt und du sagst, Saskia geht was zu trinken holen und danach holt Saskia die Jacke und du sagst, sie holt die Eier, warte, wie war das nochmal? Das zeigt eigentlich, dass du darauf achtest. Es geht gar nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern es geht einfach darum zu sagen, hey, ich nehme dich ernst für das, was du bist. Es ist ungefähr so, als würdest du zu mir kommen. Klar kann man jetzt Identität nicht mit sowas vergleichen, aber wenn du zu mir kommst und sagst, hey, ich habe ein Thema mit Essen, könntest du vielleicht nicht, wenn wir zusammen essen, irgendwie die ganze Zeit über dieses Thema reden. Mhm. Dann würde ich sagen, hey, cool, dass du es sagst, machen wir nicht. Ja. Es geht um das Gefühl, dich ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ach hä, ist doch nicht schlimm. Mhm. So, deswegen bin ich nicht genervt, weil es eher um die Neugierde und das Grundinteresse geht.
Kriegst du viel Hass im Netz?
Ja, aber ich bin auch irgendwie ein bisschen used to it. Also ich weiß, dass das, also je nachdem, wie sicher ich mit mir bin und auch mit einem Thema bin, kann mich das mehr oder weniger verunsichern, aber es ist sehr viel. Es ist auch je nach Thema verschieden. Mhm. Ich kann definitiv sagen, also es ist auch sowohl aus dem Netz auch schon ins Private übergeschwappt, also das kenne ich auch. Wenn das also in Form von Briefen passiert oder auch in Form von Anpöbelung im Zug oder...
Was sagen die dann?
Schon mit dem Apfel beworfen. Nein. Das war auch toll. Ja, na klar.
Dann kennen die dich, ja, die kennen dich und dann sagen die, den so sauer auf dich, weil du einfach so bist, wie du bist und dann beschwerfen die dich mit dem Apfel?
Ja, genau. Also zum Beispiel zu sagen, so du, ich muss ich das jetzt auspiepen, aber mich halt beleidigen mit so du F-Wort und sagen so, was denkst du eigentlich, wer du bist und wirf dann irgendwie, aber auch so feige so, ne? Also aus so einer Gruppe bei einer Demo dann oder sowas. Aber sonst, was ich auch richtig cool finde, sind so die Idee, Menschen auf der Straße einfach anzusprechen und ihnen zu sagen, dass sie einen scheiße finden. Das kann man auch immer nur in einer Gruppe machen. Aber irgendwie beruhigt mich das. Ich weiß, es ist vielleicht komisch, aber mich beruhigt das, dass es Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Meinungen draußen über mich gibt. Weil das bedeutet, dass jeder eine andere hat. Und egal, wie sehr ich mich anstrengen würde, ich könnte es nie schaffen, dass alle dieselbe haben. Das heißt, für die einen bin ich irgendwie die Polytante, für die anderen bin ich die Person mit der Hypochondrie, für die anderen bin ich fake, für die anderen bin ich das oder das. Und dann denke ich mir so, geil, weil wenn es 100.000 Meinungen sind, dann kann ich ja sowieso nichts machen. Und irgendwie beruhigt mich das, weil das so eine große Masse ist, dass ich mich gar nicht erst anstrengen muss, weil ich würde es nie erreichen. Aber es ist schon heftig, also man darf es auch nicht unterschätzen. Also ich hatte zum Beispiel auch so einen physischen Angriff schon, also einen gewaltvollen Angriff auf einem Konzert. Und das ist zum Beispiel auch nur aufgrund eines Hassvideos gegen mich entstanden, weil da einfach Informationen geteilt worden sind, die nicht stimmen. Also da wurde halt einfach erzählt, dass ich der Grund dafür bin, also total Banane, aber dass ich der Grund dafür bin, dass bestimmte Menschen ihre Rechte nicht bekommen würden. Und das haben dann bestimmte Leute nicht hinterfragt und haben mich halt gesehen und haben mich dann halt physisch angegriffen. Und das war so ein Punkt, wo ich auf einmal dachte, oh, das ist ja doch alles real, was da im Internet stattfindet. Ja. Und das hat halt wirkliche Konsequenzen auf Menschen. Ja.
Und sind das Momente, in denen du denkst, oh, ich teile zu viel? Oder überdenkst du manchmal deine Arbeit?
Nein. Es ist paradoxerweise auch eine Selbstschutzstrategie. Wenn ich alles im Internet teile, kann keiner was über mich herausfinden. Ist total toll. Ich kann draußen machen, was ich will. Keiner wird sagen, oh, guck mal, Saskia macht das und das. Sage ich, ah, habe ich schon erzählt. Es ist irgendwie total befreiend für mich, weil wenn ich Dinge hätte, die ich verstecken würde, dann würde ich immer denken, oh nee, macht jetzt jemand ein Foto davon, redet irgendwer, sagt, ah ja, guck mal, und Saskia macht eigentlich das und das. Und deswegen finde ich das eigentlich total witzig auch, wenn Leute sagen, ja, Saskia ist da irgendwie total fake oder freut sich eigentlich in echt ja bestimmt gar nicht so wie in den Storys. Dann denke ich mir so, ja, beobachte mich halt, anscheinend tue ich das wohl schon. Oder, keine Ahnung, ich hatte das auch mal, da hat eine Person gesagt, so wie, du hast auf einem CSD geraucht, wie kann das denn sein? Und so, und hat dann so einen Screenshot davon hochgeladen, wo ich dachte so, wow, also ja, stimmt, ist jetzt nicht so, also soll ich jetzt ein Video dazu machen? Wow, ich habe auf einem CSD eine Zigarette geraucht, so, ne? Und, aber ich habe irgendwie keine Angst, durch dieses viele Teilen, dass jemand was rausfinden kann. Und deswegen ist es irgendwie so, ja.
Das heißt, du hast keine roten Linien, die du nicht teilst.
Natürlich habe ich so gesehen, ich kann nie mein komplexes Leben teilen. Also es ist eher, glaube ich, so, ich kann nicht teilen, was alles in meinem Leben stattfindet, weil das gar nicht geht. Aber so thematisch ist es für mich auf jeden Fall eine rote Linie, im Internet über Menschen zu lästern. Mhm. Aber es sind eher so werte-rote Linien. Also welche Werte möchte ich nicht bedienen? Aber wenn es jetzt um Infos über mich geht, denke ich mir so, nee, eigentlich nicht. Weil zum Beispiel auch in der Zeit, wo ich sehr viel Aufklärung so über Kinks und so gemacht habe, also so über vielleicht Fetische und so weiter, da kann man natürlich auch sagen, eiter Daus, ach herrje. Aber denke ich mir so, ja, du machst das im versteckten Kämmerlein. Ist doch gar nicht schlimm. Also warum ist denn das so schlimm? Wir hätten ja nicht diese hohen Zahlen von Menschen, die sich dafür interessieren, wenn das gar keiner guckt oder gar keiner sich dafür interessiert. Und irgendwie weiß ich nicht, warum ich mich jetzt dafür schämen sollte oder diese roten Linien, wer gibt die vor? Das müssen ja meine sein.
Ja.
Genau. Instagram ist eine rote Linie, deswegen, ich darf da nicht alles posten, ohne gesperrt zu werden, aber sonst eigentlich nicht.
Was war der letzte Post, der, wofür du gebannt wurdest? Geshadowbanned oder
Geshadowbanned. Ja, also das, es sind, also eigentlich war das kein Post so gesehen, sondern es war eher, dass ich ein Video aufnehmen wollte zu einem Thema, wie zum Beispiel so sexuelle Aufklärung, oder ich sagen wollte, welche Dinge für mich gehen und nicht gehen, und ich jedes Wort so hätte zensieren oder anders aussprechen müssen, dass am Ende kein Mensch mehr verstanden hätte, was ich da sage. Also ich muss ja keine Sex-Education machen, wenn die Education falsch ist.
Ja.
Also so.
Ja.
Das ist so meine Hürde. Deswegen lasse ich es, weil geht nicht, oder mach es im Podcast, weil es einfach unglaublich ist, ja.
Mist, ich habe noch so viele Fragen.
Ja.
Aber wir haben jetzt schon.
Wir haben jetzt schon weit ausgeholt.
Wir haben ja noch die Zusatzfolge.
Na, genau. Okay.
Also, wir kommen jetzt zum Ende der Hauptfolge und dann werde ich dich in der Zusatzfolge noch ein bisschen zu anderen Themen befragen, wenn das recht ist.
Ja, natürlich.
Vielen Dank für das Gespräch, Saskia.
War voll schön, klar.
Es hat mich sehr gefreut, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Für alle, die noch mehr erfahren wollen, sollten dir natürlich folgen bei Instagram, Saskia Michalski. Willst du für irgendwas noch Werbung machen?
Ja, also ich würde natürlich auf jeden Fall sagen, bei Podimo gibt es einen ganz tollen neuen Podcast bald von Louis und mir, der heißt Fühlen und Verkacken. Mhm. Und da geht es eben genau darum, um Fühlen und Verkacken. Egal, ob es um Beziehungen geht oder das persönliche Leben. Und da analysieren wir ganz viel. Da kann man ganz viel über solche Dinge lernen. Also die, das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Das ist was Cooles. Angucken mit Video.
Hey.
Hey.
Da hören wir alle mal rein und schauen uns das an natürlich. Saskia, ich danke dir. Wir sind am Ende der Hauptfolge. Wir hören uns gleich in der Zusatzfolge.
Ich danke dir. War toll.
Dankeschön. Ich wünsche euch allen da draußen eine schöne Woche. Ich hoffe, euch hat die Folge so gut gefallen wie mir. Anregungen, Fragen, Kritik wie immer hier in der Podimo-App. Oder bei Instagram bei tickestrift_podcast. Und hört euch noch die Zusatzfolge an. Das würde mich sehr freuen. Und sonst hören wir uns nächste Woche und sehen uns. Ciao, ciao.
Tigges trifft ist ein Podcast von Podimo. Host Sebastian Tigges. Producerin Saskia Braun. Marketing Nina Dreier. Sound und Video Saskia Braun und Felix Andorf. Coverdesign Christoph Bandes. Executive Producerin Maybrit Döge.
So, das war mein Vergangenheits-Ich. Wenn du wissen willst, was seitdem passiert ist, dann ab mit dir in die Podimo-App. Da wartet nicht nur die aktuellste Folge inklusive Video auf dich, sondern auch die exklusiven Zusatzepisoden. Neben meinem Podcast gibt es bei Podimo übrigens noch viele weitere Exclusives, eine riesige Auswahl an Hörbüchern und alle anderen Podcasts, die du sowieso gerne hörst. Den Link zur App findest du direkt hier in den Shownotes.